Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Die Woche, der Rückblick im DVZ-Podcast.
Diese Woche war mal wieder spannend. So hat die Berliner Digitalspedition Sender die Branche mit der Übernahme des europäischen Straßengüterverkehrsgeschäfts von C.H. Robinson überrascht. Damit bestätigt sich auch die Ankündigung von Sender-CEO David Notacker, der bereits im Mai bei uns in der DVZ weiteres Wachstum angekündigt hatte. Was dieser Coup für Sender bedeutet und warum die Aktivitäten von C.H. Robinson bestens in das Konzept passen, darüber sprechen wir gleich. Außerdem reden wir natürlich über den neuen Deal von DHL und der Mitteldeutschen Flughafen AG am Flughafen Leipzig-Halle. Und wir sprechen über die neueste Studie von PricewaterhouseCoopers zum M&A-Markt. Und dann haben wir noch die jüngsten Trends auf dem Sektor der Straßentransporte im Programm. Mein Name ist Sebastian Reimann.
Und ich bin Sven Benühr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Sebastian, schön, dass du heute mit dabei bist, da freue ich mich. Und es hat sich tatsächlich einiges getan in der Logistikwelt. Und wir wollen uns ja zuerst mal den jüngsten Coup von Sender-CEO David Notacker etwas genauer anschauen. Denn das, was da passiert ist, ist ja nicht gerade ein kleiner Happen, den sich die Berliner da einverleiben. Natürlich hat es in den vergangenen Jahren schon deutlich größere Deals gegeben, aber die Übernahme des europäischen Straßentransportgeschäfts von C.H. Robinson bringt ja für beide Unternehmen erhebliche Vorteile mit sich.
Ja, klar. Also ich glaube, für Sender ist das natürlich ein Coup und scheint auch für C.H. Robinson durchaus positive Effekte zu bringen. Gerade für CEO Dave Bozeman, der ist ja auch noch nicht so lange am Steuer. Richtig. Und dem bringt der Verkauf natürlich schon einiges an Bewegungsfreiheit, finanzielle Mittel, um dann auch die Umstrukturierung noch weiter voranzutreiben. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat, ist, dass sie nicht die See- und Luftfracht verkauft haben. Da hätte man ja auch drauf kommen können. Ehrlich gesagt, die sind ja schwerpunktmäßig eigentlich auch im Landverkehr unterwegs. Aber jetzt wird er sicherlich das Geld nutzen, um das Unternehmen weiter umzustrukturieren.
Ja, davon dürfen wir wohl ausgehen, denn das ist ja nun auch schon, seitdem er angetreten ist, immer das Ziel gewesen, dass er da ein bisschen aufräumen soll. Naja, aber weißt du, was diese Europa-Aktivitäten anbelangt, das ist ja gar nicht so wenig gewesen. Natürlich gibt's da noch keinen Preis. Nee. Das ist ja immer so bei diesen Deals.
Also den gibt's schon, aber man kennt die leider noch
ja,
nicht.
Ja, es wird alles unter dem Deckel gehalten. Aber ansonsten ist natürlich schon fast alles unter Dach und Fach. Und die Übernahme, die soll ja schon im vierten Quartal abgeschlossen werden. Und davor, natürlich gibt es noch ein paar Aufgaben, muss CHR die Sparte vom Europageschäft dann ablösen, also das Ganze ein bisschen aufdröseln. Und natürlich müssen dann die Wettbewerbshüter ebenfalls noch ihr Okay geben.
Ja, aber das dürfte keine größeren Probleme geben. Ich meine, Sender rückt zwar in diesem Deal in die Top 5 des europäischen Komplettladungsverkehrs, aber die sind natürlich noch weit davon entfernt, den Markt irgendwie zu beherrschen, muss man ja mal ganz klar sagen.
Richtig, aber dennoch sind ja die Kennzahlen schon beeindruckend, denn die Berliner, die liegen jetzt kräftig zu. Der konsolidierte Umsatz wird dann bei rund 1,4 Milliarden Euro stehen und das entspricht nach den, was wir bisher von den Zahlen der Digitalspedition so wissen, in etwa einer Verdopplung. Und damit hätte Notacker, oder wird er das dann auch haben, sein im Mai formuliertes Ziel, in diesem Jahr die Marke von 1 Milliarde Euro Umsatz zu knacken, erheblich übertreffen.
Und ohne Frage.
Ja. Ja, kann man schon sagen, kann er schon ganz zufrieden mit sich sein. Und zugleich wächst natürlich auch die Belegschaft um 700 bis 800 Köpfe auf insgesamt dann 1700 Mitarbeitende. Und das Niederlassungsnetz, das umfasst dann 20 Standorte.
Ja, und bemerkenswert ist auch, dass Sender mit den CHR-Aktivitäten Zugang zu rund 6.500 Verladern bekommen und, was vielleicht noch viel wichtiger ist, zu 15.000 Frachtführern. Die werden dann alle in das Sendernetz integriert und auf dieser Basis kann die Digitalspedition ihr vor 2 Jahren vorgestelltes Control-Tower-Konzept für FTL-Transporte dann natürlich weiter ausbauen.
Absolut,
ja. Dabei geht es darum, das Transportaufkommen eines Kunden zu übernehmen und dann für alle Beteiligten effizient auch zu steuern.
Ja, das liegt natürlich nahe, dass sich mit so vielen neuen Frachtführern einiges bewegen lässt. Da gibt's ja schon Beispiele aus der Vergangenheit. Als Sender zum Beispiel das FTL-Geschäft der italienischen Post übernommen hat, wurden auch 28 Fuhrunternehmen mit zusammen 1000 Lkw integriert. Und die sind dann zwar weiter für die Poste Italiana gefahren, die werden aber auch für Anschlussaufträge anderer Auftraggeber eingesetzt. Und das ist eine attraktive Kombination für die bisherigen CHR-Frachtführer in Europa, wenn natürlich die Transportraten auch stimmen.
Ja, und wenn sie das Konzept dann auf sie auch nochmal anwendet, da muss man mal abwarten.
Ja. Na, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht. Verlassen wir an dieser Stelle mal Sender, das behalten wir natürlich weiter im Auge. Und lass uns mal den Fokus ein bisschen weiter aufziehen, denn die Experten von PricewaterhouseCoopers haben ja gerade ihre aktuelle Studie zum Thema Mergers and Acquisitions veröffentlicht. Und was die herausgefunden haben, darüber sprechen wir gleich nach einer kleinen Pause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Ja, da sind wir wieder und die PwC-Studie war wirklich interessant. Im ersten Halbjahr gab es so wenige Fusionen und Übernahmen in der Transport- und Logistikbranche wie nie zuvor. Also besser gesagt, seitdem PwC damit begonnen hat, diese Deals dann auch global zu zählen, alle mit einem Wert von mindestens 50 Millionen Euro Dollar sind es, aber trotzdem gewisse Größenordnung.
Ja.
So, aber wie dem auch sei, davon gab es also nur 86 Deals in den letzten 6 Monaten und das sind nochmal deutlich weniger gewesen als im ersten Halbjahr 2023. Und das war auch schon sehr schwach, muss man sagen.
Ja, wobei die Anzahl der Übernahmen ist ja immer nur die eine Seite. Also wenn ich so zurückdenke, dann habe ich nämlich das Gefühl, dass das Volumen einzelner Übernahmen ziemlich gewaltig war.
Ja, da täuscht dich dein Eindruck nicht. Tatsächlich wurden im ersten Halbjahr rund 42,5 Milliarden US-Dollar auf dem M&A-Markt umgesetzt. Also es ging es im Schnitt um knapp 500 Millionen. Das war im letzten Jahr noch anders. Da lag der Wert der Transaktionen bei durchschnittlich gut 390 Millionen. Und es gab auch wieder ziemlich viele Mega-Deals, muss man dazu sagen. Also was so diesen Wert angeht, da lief es wirklich gar nicht so schlecht.
Ja, und ein anderes interessantes Faktum ist ja dabei, dass mittlerweile die Finanzinvestoren ein größeres Interesse an der Branche haben. Und man sieht es ja auch an den Bieterrennen um DB Schenker. Da ist nämlich das Finanzkonsortium um CVC nach wie vor mit im Rennen. Und Ende August wird sich ja dann zeigen, ob die sich nun gegen DSV durchsetzen. Ne? Aber lass uns mal wieder zurück zu der Studie kommen. Wo sind denn eigentlich die heißen Deals gelaufen?
Ja, wir warten halt auf Schenker, ne, dass wir dann hierzulande, der große Deal
das
irgendwie.
Das wäre der mega heiße
Deal. Der mega Deal, überhaupt für das Jahr. Aber im Grunde spielt sich die Musik auch sehr stark in Asien, Ozeanien weiterhin ab. Das, glaube ich, entspricht auch ungefähr so den weltwirtschaftlichen Entwicklungen, wo da so sich die Schwerpunkte abzeichnen. Und, ja, was aber interessant ist, ist, dass es weniger in China war als in der Vergangenheit. Mhm. Also weniger M&A-Deals im Reich der Mitte, sondern jetzt mehr so in Ländern wie Indien, Malaysia, Indonesien. Da hat bestimmt die geopolitische Lage dazu beigetragen, aber auch sicherlich Belastungen entlang der Lieferketten.
Ja, und gut über 40% aller von PwC erfassten Transaktionen, die sind ja ganz klassisch auf den Transport- und Logistiksektor entfallen. Weitere 20% betrafen die Schifffahrt. Was waren denn die wirklich ganz großen Deals?
Naja, da ist zum einen natürlich die Übernahme der Royal Mail und GLS-Muttergesellschaft International Distribution Services, kurz IDS, durch den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky. Das ist irgendwie ja auch eine heiße Story, ne? Also ja, sehr absolut personalisiert. Und viel Geld geflossen ist auch beim Kauf von Wincanton durch GXO. Mhm. Da muss man auch sagen, das zeigt einmal mehr, dass der britische Dienstleistermarkt immer stärker konsolidiert, immer stärker da die ausländischen Player einfach den Ton angeben. Ein Trend, der sich schon über Jahre jetzt abgezeichnet hat. Und dann ist da noch die Übernahme von Coyote Logistics. Die gehörten ja zu UPS und die sind von RXO, Schwestergesellschaft von GXO wiederum, übernommen worden. Also da, die haben richtig was bewegt. Und in der Schifffahrt stach die Übernahme von Graham Car Carriers durch MSC heraus. Auch da wieder der Trend, dass eine Linienreederei in das Autotransportgeschäft eingestiegen ist. So, und dann gab es noch einen interessanten Nebenaspekt. Es ist nämlich so, dass im Transport- und Logistiksegment weiterhin diese vertikalen Übernahmen eine große Rolle gespielt haben. Und in der Schifffahrt haben die Player dann stärker sich breiter aufgestellt, also einfach direkte Wettbewerber irgendwie übernommen und sind in ihrem Schifffahrtssegment dann erstmal geblieben.
Aha, das ist auf jeden Fall spannend. Ich meine, natürlich gibt's auch den einen oder anderen, der ganz gerne dann mal die Seeschifffahrt ergänzt, dann um Logistikaktivitäten. Ja, genau. Gab's ja auch in der Vergangenheit. Naja, aber wie auch immer, vor allen Dingen das zweite Halbjahr verspricht ja jetzt ebenfalls richtig, richtig spannend zu werden. Denn wenn alles jetzt reibungslos beim Schenker-Verkauf läuft, dann wird allein dieser Megadeal einen Wert von um die 15 Milliarden Euro darstellen. Und das macht ja dann praktisch schon gemessen am ersten Halbjahr ein Drittel der Zahlen dann aus. Gut, das werden wir natürlich dann sehen. Müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Und in der Zwischenzeit würde ich vorschlagen, lieber Sebastian, lass uns doch mal einen kleinen Abstecher nach Leipzig-Halle machen. Denn dort hat sich ja in dieser Woche etwas Überraschendes getan. Man hat es nicht direkt erwartet, aber DHL hat sich mit der Mitteldeutschen Flughafen AG im Streit um die Landeentgelte und natürlich auch um die Infrastrukturumlage geeinigt. Und der Vertrag ist gestern unterzeichnet worden.
Ja, genau. Haben wir ja exklusiv berichtet. Unser Kollege Oliver Link hat da hervorragend recherchiert. Und ja, dieser neue Deal dürfte natürlich beim Management des Airports erstmal für Aufatmen gesorgt haben. Denn auf Basis des vor rund 20 Jahren verhandelten bisherigen Rahmenvertragswerks war ein wirtschaftlicher, sinnvoller Betrieb des Airports so wohl nicht mehr gegeben. Zumindest hat das der Vorstand des Flughafens ja immer so dargestellt.
Ja. Aber DHL hat das ja immer so ein bisschen in Abrede gestellt. Die haben gesagt, nee, das ist nicht so, die Zahlen, das müsste eigentlich ganz anders sein.
Ja, aber das ist natürlich immer dann die verschiedenen Sichtweisen. Ne?
Da wurde ein bisschen gepokert. Und was ich ja so spannend an der Geschichte finde, ist, dass der Airport, der hat ja eine Preissteigerung von 20% durchsetzen können. Und das klingt erstmal nach wahnsinnig viel. Aber wenn man sich mal die absoluten Zahlen anguckt, dann ist das lediglich so ein Zuschlag von 12 Millionen Euro. Ist immer noch eine Menge Geld natürlich. Aber das heißt, DHL zahlt nun pro Jahr 73 statt 61 Millionen. Und der Löwenanteil der zusätzlichen Gebühren entfällt dabei auf die Landeentgelte. Und da schlägt natürlich die Anhebung der Nachtlandeentgelte zwischen 22 und 6 Uhr morgens dann zu Buche.
Ja, und unter dem Strich kann man sicherlich sagen, der Deal kommt bestimmt nicht zu früh. Der Flughafen befindet sich ja nun schon seit geraumer Zeit in wirklich erheblichen finanziellen Schwierigkeiten.
Das stimmt, ja.
So, und da wird auch weiter hinter den Kulissen ordentlich verhandelt und versucht, die Zukunft zu gestalten, sage ich mal. So, und jetzt besteht damit aber bestimmt auch die Chance, auf Basis dieses neuen DHL-Vertrags auch vielleicht neue Kredite dann aufzunehmen oder andere Finanzmittel dann aufzutun, um in die Infrastruktur zu investieren, was auch DHL ja sehr wichtig wäre.
Ja, das ist mir ganz sicher so, denn eine kaputte Landebahn wäre ja nun für die Flugzeuge auch nicht so besonders gut. Ne? Und es ist natürlich auch notwendig, diese Infrastrukturinvestitionen zu tätigen, denn für DHL ist das weltweit größte Hub, was sie nun mal haben. Und das Aufkommen, das die hier umschlagen, nehmen wir mal an, es wäre nicht zu einer Einigung gekommen, dann wäre das ja wahnsinnig teuer geworden, dieses ganze Aufkommen dann an andere Airports zu verlagern. Und da dürften also sich die 12 zusätzlich zu zahlenden Millionen für DHL eigentlich ja mehr als rechnen.
Ja, also wir werden mal sehen, wie das da weitergeht. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Es gibt jetzt erstmal diese Einigung und ja, dann kann man sehen, wie es sich weiterentwickelt. Lass uns mal von der Luftfracht jetzt zur Straße wechseln. Da hat ja dieser Tage der britische Analysedienst Transport Intelligence seine Mittelfristprognose für den europäischen Markt veröffentlicht. Mhm. Und das Bild, das die Experten da zeichnen, sieht gar nicht mal so düster aus. Zwar sind die Geschäfte im letzten Jahr und auch in der ersten Jahreshälfte logischerweise eher verhalten gelaufen. Aber die Transportbranche kann im weiteren Jahresverlauf auf eine spürbare Besserung hoffen.
Ja, richtig. Da sollen sich dann zwei makroökonomische Entwicklungen positiv auswirken. Zum einen gehen ja die Analysten davon aus, dass die Inflationsrate noch ein wenig sinkt, obwohl das, naja, in Deutschland gerade aktuell nicht der Fall ist, eher das Gegenteil, hat ja um 0,1 Punkte wieder zugelegt. Und auf der anderen Seite sollen die gestiegenen Nominallöhne den Konsum anheizen. Und das bedeutet logischerweise natürlich auch, dass die Transportmengen wieder zulegen.
Ja, aber natürlich noch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Der Wert der erbrachten Transportleistung soll um etwa 1,6% auf 431 Milliarden Euro steigen. 2023 waren es 424 Milliarden und aber immerhin so bis 2028 soll der Markt dann nochmal deutlich zulegen auf 470 Milliarden.
Ja, aber wie das halt auch bei Prognosen ist, das Ganze ist ja nicht in Stein gemeißelt, denn nach wie vor, es gibt Risikofaktoren. Neben den langfristig hohen Zinsen gehören dazu auch die steigenden Energiepreise und ja, das dürfte natürlich auch niemanden wundern, der weiterhin zunehmende Fahrermangel. Das wird sich auch so nicht ändern. Und wenn man mal nur die Fuhrunternehmen in Deutschland betrachtet, so zeigt sich, dass das Gewerbe gewaltig unter Druck steht. Da gab es ja bereits im Januar eine riesige Protestwelle und die Forderungen nach Erleichterung für die Branche und wie die aussehen könnten, hat dann in den letzten 6 Monaten die Kommission Straßengüterverkehr erarbeitet, die Verkehrsminister Volker Wissing einberufen hatte.
Genau, und die dann diese Woche ihre Ergebnisse vorgelegt hat und ja, die Kommission, zu der 11 Vertreter von Logistik- und Branchenverbänden eingeladen waren, war auch sehr fleißig und hat einen Katalog von insgesamt 24 Maßnahmen zusammengestellt. Den hat dann Volker Wissing gestern überreicht bekommen und ja, was ist so das Wichtigste?
Naja, also erstmal hat der Minister sich sehr lobend über die Arbeit geäußert, natürlich selbstverständlich.
Absolut.
Und dann hat er versprochen, die in dem Bericht vorgeschlagenen Maßnahmen, wie hat er das so schön formuliert, ehrgeizig zur Entlastung der Branche voranzubringen. Ne? Was auch immer das alles heißen mag, das klingt natürlich jetzt erstmal gut. Aber natürlich geht es halt auch darum, so schnell wie möglich die einzelnen Schritte, die da vorgeschlagen wurden, dann auch anzugehen. Und dann will man in einem halben Jahr weitersehen und soll die Kommission wieder zusammensetzen, um die Umsetzung der identifizierten Maßnahmen zu bewerten. Also ich habe da so ein bisschen Zweifel, denn bedenkt man, dass das im April vorgestellte Sofortprogramm, mit dem die Logistikbranche entlastet werden soll, das ist ja noch nicht sonderlich weit umgesetzt worden. Also es schleppt sich alles so ein bisschen dahinter. Fehlt mir persönlich so ein bisschen das, was Bundeskanzler Olaf Scholz mal die neue Deutschlandgeschwindigkeit genannt hat.
Oh ja, die Deutschlandgeschwindigkeit beim Bürokratieabbau, das wäre mal was. Aber gut, also immerhin, der Anfang ist jetzt mal getan. Das zeigt, dass die Branche hoffen kann, dass auch die Proteste im Zweifel was genützt haben. Und auch wenn es jetzt ein wenig dauert, die Anliegen sind formuliert und vor allem an der richtigen Adresse auch gelandet.
Ja, Gott sei Dank.
Und wenn sich die Fachabteilung im Ministerium und den nachgelagerten Behörden richtig reinhängen, dann dürfte sich auch bald was bewegen, zum Beispiel bei den Förderprogrammen, da hoffen ja alle drauf. Die sollen künftig so einfach wie möglich gestaltet werden, ja klar. Darüber hinaus sollen auch die gleichwertigen Qualifikationen von Berufskraftfahrern aus Drittstaaten leichter anerkannt werden.
Ja, wichtig.
Ja, und auch die Schwerlastbranche kann hoffen. Der Minister hat versprochen, dass die Antragsverfahren künftig schneller und vor allem auch einfacher laufen sollen. Naja gut, so ganz neu ist das aber ehrlich gesagt ja auch nicht, dieses Versprechen.
Nein, nicht wirklich, ne? Und natürlich war ja auch zu erwarten, dass Wissing so ein bisschen in Richtung Brüssel austeilt. Und der ist natürlich mit der EU-Kommission ins Gericht gegangen. Und er sagt, er erwartet, dass dem Thema Entbürokratisierung auf EU-Ebene Priorität eingeräumt wird. Aber es ist natürlich immer die Frage, ob sich die EU-Kommission davon beeindrucken lässt.
Ja, das wird sich mal zeigen. Also letztendlich geht es dabei ja um die Beseitigung bürokratischer Hemmnisse, wie bei der grünen Transformation der Branche oder bei den Vorgaben für Lkw-Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen. Auch die Meldepflichten für Unternehmen sollen laut der Kommission Straßengüterverkehr praktikabler und somit auch einfacher werden. Und ganz wichtig, unverhältnismäßige Belastung der Logistikunternehmen bei der Umsetzung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes und auch der EU-Lieferkettenrichtlinie sollen verhindert werden. Das ist ja auch echt ein großes Thema und damit auch eine große Aufgabe.
Ja, also wir haben das Papier natürlich auch vorliegen und was da so im Einzelnen in diesem Report drinsteht und wie der Sachstand in den identifizierten Handlungsfeldern ist, das wollen wir natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht vorenthalten. Ich habe den Link zu dem Bericht in die Shownotes eingestellt, da kann jeder nochmal nachlesen, was denn da so in diesen 24 identifizierten Maßnahmenfeldern dann so passieren soll und schon passiert ist. Ja, Sebastian, wir kommen ja so langsam zum Schluss, aber ich habe noch ein positives Thema. Es geht um Brücken.
Sven, jetzt bin ich echt sehr gespannt. Also das Letzte, was ich hörte, war ja eher, dass die Ersatzbrücke über die Hunte bei Elsfleth schwer beschädigt wurde.
Ja, das ist vollkommen richtig. Aber im Gegensatz zum ersten Unglück im Februar dauert es diesmal nicht so lange, bis diese wichtige Bahnverbindung zu den Häfen links der Weser wieder hergestellt ist. Schon nächste Woche soll nämlich bereits der Ersatz für die Ersatzbrücke vor Ort sein. Allerdings, naja, es müssen natürlich noch spezielle Brückenlager angefertigt werden. Das dauert dann wohl noch ein kleines bisschen. Aber alles in allem rechnen ja die Experten mit einer schnellen Behebung der Schäden, vor allem, weil diesmal die Betonpfeiler und auch die Unterkonstruktion weiterhin tragfähig sind.
Ja, das ist alles sehr schön. Sehr schön finde ich auch, dass es einen Ersatz für die Ersatzbrücke jetzt erstmal braucht. Also da weiß man schon, wo man im Thema ist. Aber nochmal ein anderes Thema und auch an der Eisenbahnquerung über die Ems bei Vena geht es endlich voran. Diese Verbindung war insgesamt, jetzt hör mal zu, 8 Jahre unterbrochen.
Großartig.
Weil nicht nur die von einem Frachter gerammte alte Brücke hinüber war, sondern auch die gesamte Bahntrasse im Zulauf saniert werden musste. Aber jetzt ist es soweit. Das erste der 400-300 Tonnen schweren Brückenelemente wurde angeliefert und sobald alle eingesetzt sind, wird in der Mitte das 145 Meter lange drehbare Mittelteil dann installiert.
Ja, und dann hätten wir einen schönen Rekord zu verzeichnen, denn das wäre die größte Hubdrehbrücke für den Eisenbahnverkehr in Europa. Muss man mal so ein bisschen sacken lassen. Ich finde es ganz spannend, endlich mal wieder ein Superlativ. Das ist ja dann auch schon mal was, ne?
Ja.
Ja, und damit, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir tatsächlich am Ende der heutigen Folge angelangt. Wir bedanken uns natürlich wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Selbstverständlich können Sie diesen Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren und wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kommentare, die Sie gerne an redaktion@dvz.de schicken können. So, an dieser Stelle noch ein allerletzter Hinweis. Wir gehen mit dem Podcast in die Sommerpause bis zum 21. August. Bis dahin bleiben Sie uns bitte gewogen und genießen Sie Ihr Sommerwochenende. Es sagen Tschüss, Sven Benühr
und Sebastian Reimann.